Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast, Episode 3 aus Venedig 2024. Hier ist wieder Patrick und gegenüber von mir.
Wieder, hallo.
Ja, ist heute ein bisschen laut im Hintergrund. Ich hoffe, das ist trotzdem alles ganz gut zu verstehen. Ich zähle da ganz auf unser Mikrofon. Und Lida, ich hatte gerade die Idee, wir nehmen das ganz spontan hier mit, was hier gerade passiert ist. Also keinen großen Skandal oder so, aber einfach mal, um so ein bisschen dieses Festivalgefühl reinzubekommen. Also wir haben uns hier getroffen und du hattest davor noch ein Interview, also wirklich ein großes Interview eigentlich, zumindest was den Namen angeht, ein großes Kaliber, Kiyoshi Kurosawa. Und hat es aber nicht die beste Erfahrung gerade, oder?
Ja, leider ist eben sowas passiert und es fällt so ein bisschen unter Shit Happens, nämlich, dass der Zeitplan sich für die Organisatoren verschoben hat und deswegen alle Interviews, also nicht nur meins, sondern das muss ich jetzt auch wirklich fairerweise sagen, das betrifft hier jetzt wirklich alle Journalisten, Journalistinnen, dass das von rund 20 Minuten Zeit auf die Hälfte etwa geschnitten, also eingedämpft wurde und wir alle jetzt nur noch viel weniger Zeit hatten. Also es ist nicht seine Schuld, es ist nicht die Schuld der Organisatoren, sondern es ist einfach jetzt bedingt durch äußere Umstände. Sowas passiert halt manchmal auf Festivals und damit muss man auch umgehen können. Und nachher muss er halt auf den roten Teppich und kann da natürlich auch nicht zu spät kommen. Und das, worunter wir alle hier so ein bisschen leiden, das habe ich heute auch gemerkt, sind halt diese Wasserboote, die nur einmal alle 15 Minuten kommen. Das heißt, du kannst hier nicht einfach im Taxi springen und mal schnell irgendwo hinfahren, wie das in Berlin oder irgendwelchen anderen Orten in Venedig oder so noch so gehen würde, sondern du sitzt denn hier wirklich auf dem Lido fest und das Wassertaxi kostet, keine Ahnung, also offenbar wollen nicht mal die das Wassertaxi bezahlen. Und so konnte ich halt viele coole Fragen nicht stellen. Trotzdem sage ich, hört euch das Interview an, es ist halt sehr kurz, also könnt ihr auch mal so zwischendurch beim Zähneputzen hören jetzt.
Ja, aber vielleicht für mich ganz interessant und vielleicht auch für angehende JournalistInnen unter euch, die ihr da zuhört bei uns. Wie reagiert man denn so schnell auf so etwas? Also wenn man kurz vorm Interview gesagt bekommt, du hast nur die Hälfte der Zeit. Also wie entscheidest du spontan, welche Frage du drin lässt und welche rausfliegen muss?
Das mache ich einfach so aus dem Handgelenk, weil im Prinzip ist es einfach so, wenn einer sagt so, ja, zack, jetzt gleich und dann nimmst du halt das, was dir am wichtigsten ist und hoffst dann, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr fragen kannst. Also das war jetzt das, was wirklich schade war, dass ich halt diese eine Frage über die Oscars, weil sein Film eben der japanische Oscar-Eintrag ist, nicht stellen konnte. Aber gut, vielleicht, ich nehme mal an, dass diese Frage fast jeder und jede Interviewerin gestellt haben wird. Insofern denke ich, ist es die Frage, auf die die Zuhörenden am ehesten verzichten können. Und ich habe dann halt so ein paar Fragen so zu seinen generell, zu seinen Themen, zu seiner super umfangreichen Arbeitsweise, weil er dieses Jahr ja drei Filme hat. Er hat einen auf der Berlinale gehabt, er hat einen jetzt in San Sebastian, der ein paar Wochen, also muss er gleich zum nächsten Festival sozusagen. Und jetzt hat er den, aber er meinte auch, dass das halt sein arbeitsreichstes Jahr ever war. Also es ist nicht ganz so, wie heißt der andere, Takashi Miike, der so einen Film und nach dem anderen...
Ja, oder Hong Sang-soo oder so, genau. Ne? Ja, schon als so einer war er ja eigentlich gar nicht bekannt. Also dieses Jahr ist jetzt wirklich ein großer Rausreißer bei ihm. Aber wenn es alles flutscht, ne, dann ist es ja auch ganz gut, diese kreative Energie mitzunehmen. Generell noch, wenn du so Interviews führst, wie viel davon ist einfach vorbereitet und wie viel Raum lässt du dir selbst, darauf zu reagieren, was dir spontan gesagt wird? Also
dazu muss ich sagen, ich bin ja schon so eine Journalistin-Oma und ich bin ja schon seit über 15 Jahren dabei. Und am Anfang habe ich wirklich sehr viel vorbereitet. Also hatte richtig so einen Fragenkatalog, den ich mir aufgeschrieben habe und alles. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Interviews immer anders werden. Also dass es immer von den Antworten her entweder dann andere Fragen gibt, die sich ergeben und andere Themen, oder dass die Fragen einfach sich nicht so abarbeiten lassen, wie man das gedacht hat. Und manchmal auch, dass bestimmte Fragen gar nicht erlaubt oder wünscht sind. Da habe ich irgendwann gesagt, okay, ich bereite jetzt nichts mehr vor. Ich versuche nur, mich mit den Leuten so viel Zeit, wie wir haben, zu unterhalten. Und meistens hat man hat ja den Film gesehen und man hat dann im Hinterkopf, worüber man reden will. Und vieles ergibt sich denn. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich mich mit dem Film auseinandersetze. Ich lese die Filmografie der Leute, ich lese deren Biografie und so weiter. Ich lese ein paar andere Interviews manchmal, um auch zu wissen, worüber haben wir vielleicht schon tausendmal gesprochen, denn warum man nämlich die gleichen Themen nicht nochmal. Aber ich bereite mir keine Fragen mehr vor. Also das mache ich einfach. Ich gehe einfach hin und sage, okay, jetzt können wir drüber reden. Und zum Beispiel bei dem anderen Interview, was ich heute hatte, Rusudan Gudurutsche, die Regisseurin des georgischen Films, der hier in letzter Sekunde vom Plan gestrichen wurde, obwohl das Filmfestival nicht dazu verpflichtet ist. Da war eben ganz klar, wir reden über dieses politische Thema vor allem. Und dann gab es noch so standardmäßige Fragen zum Film, aber das war halt der Diskussionsstoff. Und hätte ich mir da zum Beispiel jetzt vorab Fragen vorbereitet, hätte ich die auch alle nicht mehr benutzen können, weil was anderes ganz kurzfristig viel wichtiger geworden ist.
Ihr hattet ja auch dazu in Locarno ein kleines Gespräch, ne, zum Thema Interviewführung und wie das manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert, wie gesprächsbereit die Leute sind und so weiter vor Ort. Und wie viel hast du denn hier bisher schon geführt?
Also das war jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, mein drittes. Genau. Ja, ich hatte gestern Kohei Igarashi, den Regisseur von Super Happy Forever. Dann eben heute Husudan und Yoshi und ein paar Sachen kommen noch. Also zwei habe ich noch auf dem Plan, von denen eines eben so ein Doppelinterview ist und eines noch so ein bisschen in der Luft hängt. Aber zumindest zu Basileia, den ich noch gucken muss. Aber da möchte ich mit der Regisseurin und dem Co-Produzenten auf jeden Fall noch sprechen. Also das sollte auf jeden Fall noch kommen.
Naja, das ist auf jeden Fall, das sind schöne Einblicke, die wir haben, und wir gehen mal aus diesem Halb-Hintergrundgespräch, gehen wir mal wieder zum Festival an sich zurück und besonders zu den Filmen und ja, die Serien. Ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen, große Serien hier am Start von Thomas Winterberg, von Alfonso Cuarón und von Joe Wright. Wir hatten uns schon noch fest vorgenommen, über Disclaimer zu reden, also die Alfonso Cuarón-Serie. Wir haben schon kurz angekündigt, dass es die hier eben gibt, und wir haben schon kurz ein bisschen umrissen. Aber wir wollen mal jetzt, weil ja auch das Embargo gelüftet ist, und jetzt können wir auch mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Und das ist eine Serie, ich will das gar nicht verhehlen, auf die ich mich sehr, sehr gefreut hatte, weil ich mit Alfonso Cuarón schon sehr viel anfangen kann. Also Filme wie Y tu mamá también, die stehen ganz hoch bei mir in der Gunst, und auch, ja, Children of Man ist natürlich ein herausragender Film. Und ja, bei Sollmann bin ich immer gespannt. Und besonders auch, ich hatte vor kurzem den Roger Deakins Podcast gehört, also der große Kameramann. Und der lädt sich ja immer mal wieder so illustre Gäste ein. Und der hatte auch, also da hat Alfonso Cuarón auch explizit darüber gesprochen, welche Unterschiede er sieht zwischen Serien und Film oder Kino. Und er hat ihm gesagt, Kino, das ist für ihn, wenn sich Zeit spürbar machen lässt. Und Serien hingegen, und das hat er schon so ein bisschen, ich würde sagen, schon ein bisschen abfällig gesagt, Serien, da geht es oft darum, uns bei der Stange zu halten, uns die Zeit vergessen zu lassen. Und gerade mit dem Hintergrund war ich sehr, sehr gespannt auf diese Serie, weil ich habe mich gefragt, wird er das wirklich auch einlösen können, was er da so theoretisch zumindest vorskizziert? Aber mir scheint, ich weiß nicht, ob dieser Stoff, den er da genommen hat, also die Romanvorlage von René Knight, ob das jetzt wirklich der Stoff ist, um so eine Zerdehnung der Zeit und um so etwas, weiß nicht, vielleicht sowas wie Chantal Ackermann-mäßiges oder so, uns auf dem kleineren Bildschirm zu präsentieren. Wir hatten ja zuerst die ersten vier Episoden gesehen, und gestern warst du da auch im Screening?
Ja.
Genau. Gestern kamen dann noch die Episoden 5 bis 7. Und da wollte ich dich fragen, ich habe ja durch diesen Vaporetto-Vorfall die ersten 2-3 Minuten verpasst. Gab es auch schon vor den ersten 4 Episoden eine Triggerwarnung?
Ja, die gab es auch schon beim ersten Teil, und wie beim zweiten Teil noch etwas lauter, wurde da auch schon gelacht im Publikum. Und ich denke, das zeigt schon, wie hier bestimmte Sachen, die sehr düster und clever und subtil sein konnten, ankommen. Nämlich zum einen, denke ich, haben viele nicht verstanden, dass diese Triggerwarnung offenbar ernst gemeint ist. Und zum anderen dachten, das sei irgendwie ein Teil des Films und sei irgendwie ein Witz von Cuarón. Und ich denke, das war es nicht. Ich denke, es war einfach ganz normal ernst gemeint. Und zum anderen aber auch, dass diese Serie sehr clever sein will und sehr doppeldeutig, aber das letztlich nicht wirklich ist.
Mhm. Ja, da ist die Wertung schon vorweggenommen. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten. Ich will nochmal einfach, um hier alle einzufangen, ich will nochmal sagen, Kate Blanchett ist natürlich so das Gesicht dieser Serie eigentlich. Also überall wurde mit ihrem Gesicht geworben und so weiter. Ist aber auch noch, neben ihr ist da auch noch ein ganz illustrer Cast. Also es gibt Sacha Baron Cohen, es gibt Kevin Kline, also der Oscar-Gewinner, den man vielleicht lange nicht mehr so gesehen hat in so einer größeren Rolle. Zumindest ist er mir jetzt nicht so in letzter Zeit vor die Augen gekommen. Er hat damals den Oscar gewonnen für A Fish Called Wanda, und eben auch für Sophie's Choice hat er sehr gute Kritiken damals bekommen. Und wir kennen ihn noch aus The Power of the Dog, Cody Ich habe immer Probleme mit seinem Namen.
Und der ist ja auch in Maria in einer kleinen Rolle zu sehen, glaube ich, Curtis Nixon.
Ah, ja.
So ein bisschen genau. Ein Nebendarsteller des Festivals.
Da ist ja so ein Reporter, glaube ich.
Genau,
ne? Bei dem man nicht weiß, existiert er nicht. Ja, und wir haben es hier mit so einer Serie zu tun, die zwei Zeitebenen hat. In der einen Zeitebene sind wir in Venedig, sind in Italien 2011. Und das ist auch eigentlich schon spannend, oder? Also 2011 ist jetzt schon Geschichte, so weit, dass man so richtig zurückblickt und versucht, so eine Zeit zu rekonstruieren, als sei das schon so unfassbar lange her.
Ja, und ganz interessant dazu sollte man vielleicht auch sagen, dass es im Prinzip fast drei Ebenen gibt, weil es ja einmal die Gegenwart gibt, einmal die Vergangenheit und dann noch einmal eine fiktive Version der Vergangenheit.
Ah ja.
Also es geht darum, dass in dieser Serie eben auch ein Buch verfasst wird von jemandem, das bestimmte Aspekte aus der Vergangenheit der Hauptfigur enthüllen soll, das quasi in fiktiver Form tut. Und das, was wir sehen, da wissen wir dann sehr lange nicht, ist es jetzt eine Rückblende oder ist es die Handlung des Buches, die hier verfilmt wird, die ja nicht die Realität ist, sondern eine fiktive Version der Realität, verfasst von einem Menschen, der nicht dabei war.
Ja, und das ist auch bewusst so ganz diffus gehalten, dass man es gar nicht auseinanderhalten kann. Es gibt immer so eine Erzählerstimme. Ist es auch Kate Blanchett?
Nee, das ist eine andere Darstellerin. Ich habe deren Namen dann gegoogelt, aber wieder vergessen,
dass
auch niemand bekannt ist.
Ah, auf jeden Fall auch mit so einem Echo in der Stimme. Also das hat schon so was eher Außenstehendes. Etwas jenseits dieser Geschichte, wie es ja eben mit so einer Erzählinstanz oft der Fall ist. Und ja, diese Triggerwarnung, ich glaube, das löst sich schon in dieser zweiten Hälfte der Serie sehr ein. Wir können jetzt gleich darüber streiten, wie sehr das alles gerechtfertigt ist und wie sehr sich diese ganze Mühe irgendwie auszahlt. Ich muss sagen, wir haben ja schon ein bisschen über unsere ersten Impressionen geredet und so vor allem die Kamera gelobt und so weiter, die ganze Inszenierung. Also teilweise zumindest, ich bin immer noch der Meinung, das sieht alles einfach ein bisschen zu clean out aus und so. Aber zumindest die Kamerabewegung und so weiter, das ist schon ganz großes Kino, würde ich sagen. Aber ja, ich war ja schon skeptisch nach den ersten vier Episoden und ich muss sagen, das hat es nicht besser gemacht. Also der zweite Teil, es hat den Karren total in den Dreck gerissen für mich. Also ganz, ganz schlimm. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das sagen würde. Aber was die Serie in der zweiten Hälfte macht, ich habe das Gefühl, meine Zeit wurde vor meinen Augen heruntergelaufen und wurde einfach komplett verschwendet. Es gibt eben diesen Twist, der sich so wirklich wirkmächtig dann anfühlt und der uns, ja, ist eigentlich auch schon blöd, weil man will nicht überhaupt spoilern, dass es einen Twist gibt, ne, aber man kommt auch nicht darum herum, zumindest zu sagen, dass es einen gibt, aber dann gehen die Leute schon so mit so einer Erwartungshaltung rein, ist immer ganz schwer, wie man das machen soll, aber irgendwie muss ich ja auch meinen Frust hier loslassen und wie kann ich das anders machen, als zu beschreiben, was die Serie auf mich für einen Effekt hat. Und es schien mir alles einfach sehr, sehr billig. Und ich hatte das Gefühl, am Ende so ein Hitchcock, weißt du, der hätte daraus 90 Minuten gemacht, maximal 2 Stunden. Und der wäre mindestens gut gewesen. Und das hier ist wirklich, das verkommt zu so einer totalen Seifenoper, wovon es schon zu Beginn immer wieder Anzeichen gibt. Klar, die Serie spielt damit, dass wir jetzt nochmal durch diesen Twist ganz anders auf alles blicken, was davor passiert ist. Und das soll jetzt uns nochmal vor Augen führen, wie subjektiv doch Erzählungen und Erzählverfahren sein können. Aber ich denke mir einfach, okay, ich habe aber diese Stunden investiert und die kriege ich nicht zurück. Und dafür ist das, was mir da geboten wird, das ist einfach nicht innovativ oder neu. Das ist einfach nur wirklich ein billiges Mittel, um die Leute bei der Stange zu halten. Und da widerspricht Cuarón total dem, was er in dem Podcast-Auftritt so selbst gesagt hat, wie man auf Kino und Serien blicken kann. Also, ja, sorry für den kleinen Rant, aber ich war wirklich hoch erzürnt.
Also auch ich war dann sehr sauer, wobei ich ja leichter im Kino sauer werde. Und das lag auch daran, dass der Film eben so pseudo-feministisch sein will, aber tatsächlich mega sexistisch ist und genau das Gegenteil auf dieser Ebene erreicht, was er vermeintlich erreichen möchte. Zum einen haben wir hier zwei verschiedene Konstrukte, nämlich einmal das Konstrukt die negative Version der Realität und dann die Version der Realität, die sich bewahrheitet. Und die negative Version ist eben, dass eine Frau ihre Sexualität ungehemmt auslebt. Und selbst wenn die negative Version sich bewahrheitet hätte, hätte das in keiner Weise die Behandlung, die sie erfährt, gerechtfertigt. Aber der Film tut eben so, als ob das so gewesen wäre.
Ja, die Serie.
Die Serie tut so, als ob das so gewesen wäre, als ob einfach der Punkt, dass eine Frau ein bisschen ansatzweise so lustvoll lebt, wie es Männer ganz selbstverständlich tun, als ob sie das zur miserable Mutter, zur schlechtesten Ehefrau, zu einem furchtbaren Menschen, der es verdient hat, auf jeder Ebene gesellschaftlich, familiär, privat zerstört zu werden. Also die Frage, es gibt ja auch irgendwie eine Grenze zwischen, ich sag mal eine Grauzone zwischen, das ist moralisch vorbildlich und das ist irgendwie das Schlimmste, was man sich denken kann. Und wie sie handelt, ist jetzt vielleicht nicht immer ideal, aber auch nicht irgendwie weiter schlimm. Und ob jemand jetzt vielleicht mal fremd geht oder seinen Mann oder seine Frau betrügt, das macht einen jetzt nicht, disqualifiziert einen nicht als Elternteil oder als Mensch komplett oder auf beruflicher Ebene. Aber eben gerade, was der Film vorgibt, kritisieren zu wollen, nämlich, dass Frauen auf Basis ihrer Sexualität auf jeder gesellschaftlichen Ebene gerichtet werden. Und es dann immer so heißt, also auch so Worte, die der Film aufgreift, so ja, Hure, Schlampe, sie war so notgeil und so. All das wird indirekt bestätigt und gleichzeitig wird eben auch diese Figur, die Kate Blanchett in ihrer jüngeren Version spielt, massiv für den männlichen Blick sexualisiert. Also einerseits wird ihre Sexualität ausgebeutet für die Zuschauenden, insbesondere die Zuschauer. Auf anderer Seite wird aber die Figur dafür verdammt, dass sie diese Sexualität hat. Das ist eben genau diese männliche Doppelmoral, die scheinbar kritisiert werden soll, aber eigentlich nur bestätigt wird.
Ja, ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen auf ein paar Sachen spezifisch eingehen, aber ich versuche mal zu beschreiben, es gibt zumindest den Versuch von der Serie am Ende, das selbst ein bisschen zu problematisieren. Also es gibt so eine Line, wo gesagt wird, dass, also ich verkürze es ein bisschen, damit ich nichts verrate hier, aber dass eigentlich das Schlimmste, was ein Mann sich vorstellen kann, ist, dass eine Frau Lust erfährt. Also der Film, die Serie, versucht es selbst zu kommentieren, aber es, ja, ich stimme dir vollkommen zu, es funktioniert nicht. Vor allem eben durch die Zeit, die wir damit schon investiert haben und indem wir einfach nur den männlichen Blick, obwohl es ist kein männlicher Blick, aber es ist ein männlicher Blick gefiltert durch eine Frauenperspektive.
Ja. Und das ist eben eigentlich nochmal so ein Clou, das nämlich am Ende...
Das könnte aber interessant sein, oder? Weil dann könnte man sagen, okay, die Frau selbst ist nicht feministisch, sondern verbündet sich mit diesem Patriarchat und mit den Gepflogenheiten des männlichen Blicks und so weiter.
Das hätte man sagen können, aber tatsächlich wird es ja am Ende nochmal so, dass wir noch eine weitere Frauenfigur haben, die da auftaucht. Die Mutter einer Figur, die gestorben ist und dass dieser Figur dann am Ende der total schwarze Peter zugeschoben wird und die dann die Oberschurkin ist. Das heißt, dass nicht mal der als männlicher Antagonist aufgebaute Charakter, der der von Kate Blanchett verkörperten Protagonistin gegenübersteht, aber auch immer ambivalent bleibt. Also er ist niemals ein wirklicher Schurke. Er hat auch bestimmte Motive, die nachvollziehbar sind und sein Handeln verständlich machen, dass der seiner Schuld in gewisser Weise enthoben wird, nicht nur durch eine durchaus effektiv von Kevin Kline vermittelte geistige Labilität, sondern auch dadurch, dass man dann sagt, oh, diese Sache kam ja eigentlich von seiner Frau und wurde durch seine Frau, die inzwischen verstorben ist, angeregt, angestoßen. Und das finde ich dann auch sehr heuchlerisch, wenn man sagt, oh, wir wollen hier vermeintlich eine Lanze für die Emanzipation oder ein gerechteres Genderbild brechen, aber dann schieben wir doch wieder einer Frau alles zu. Und zwar einem der ältesten Klischees, der negativen Frauenklischees, die böse Übermutter, die ihren Kind, oft ist ja denn der Sohn, zu sehr betügelt.
Ich würde auch noch sagen, diese, auch wieder bewusst vage gehalten, aber die Serie ist dann auch so banal gestrickt, dass es gibt eine Person, die hier sehr viel beschuldigt wird, bestimmter Dinge, und die wird einfach komplett umgedreht. Ja, also es gibt keine Zwischenräume, es gibt keine Grauzone von Täter zu Opfer und von Teufel zu Engel. Also es gibt wirklich eine radikale Änderung, wo einfach, es gibt nichts, worüber man überhaupt noch nachdenken kann am Ende. Ja, die Serie lässt einen mit nichts zurück. Es ist einfach nur wirklich, ja, verschwendete Zeit, und da zeigt sich wieder Serien. Also ich bin sicher, es gibt ein paar gute da draußen, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber oft werden die, glaube ich, auch das Opfer ihrer eigenen Länge und Opfer ihrer eigenen Gepflogenheiten und Konventionen. Ja, ja, ich glaube, da setzen wir auch einen Schlussstrich zu dieser Sache. Ich würde, und Lida, ich glaube, ich war in den letzten Jahren selten so gespannt auf deine Reaktion wie zu Baby Girl, weil das, man könnte den fast schon als Umkehrung dessen sehen, was wir gerade besprochen haben. Baby Girl, der inzwischen dritte Film von Halina Rain, also die hatte ihr Debüt mit Instinct 2019 in Locarno, hatte dann im letzten Jahr, im Vorjahr, Buddies, 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 der ja schon durch die Decke gegangen ist, der war dann beim South by Southwest und der hatte dann einen großen A24-Release und so weiter. Und Halina Rain, man könnte sie auch ein bisschen als Schülerin von, wie heißt der Niederländer noch gleich, Paul Verhoeven nennen, weil sie ist auch Schauspielerin, sie hat eine lange Schauspielkarriere und sie hat eben auch unter Paul Verhoeven gearbeitet, also sie war in Black Book Schauspielerin und sie hat auch explizit als Bezugspunkte zu diesem Film genannt Filme wie Adrian Lyne's Nine and a Half Weeks, Paul Verhoeven's Basic Instinct und Michael Haneke's Die Klavierspielerin. Also diese ganzen erotischen Thriller aus den 90ern und aus den frühen 2000ern. Ein Genre, das eigentlich komplett weggestorben ist, oder? Also
ja, ich muss jetzt noch an die große Diskrepanz zwischen Die Klavierspielerin und Basic Instinct denken. Das ist ja so, also klar, beides sind Filme, die mit weiblicher Sexualität oder Sexualität zu tun haben. Aber ich meine, das eine ist so ein trashiger Softporn. Unterhaltungsfilm ist, jetzt was einfach gar nicht schlimm ist, aber das andere ist eben wie so ein Film, wo es um Sadismus geht und um Psychologie und um ganz andere Themen als einfach nur Sex, also das ist so ganz witzig.
Natürlich basierend auf dem großen Roman von Elfriede Jelinek.
Genau.
Aber das waren eben so Bezugspunkte, die Rain selbst genannt hat für diesen Film. Und sie hat eben gesagt, okay, ich möchte dieser Tradition auch etwas hinzufügen, aber eben aus einer weiblichen Perspektive, weil diese ganzen Filme hatten eben immer sowohl männliche Schreiber als auch Regisseure. Und ganz kurz zum Kontext und dann bin ich wirklich sehr gespannt, was du von dem Film hältst. Wir haben hier Nicole Kidman in der Hauptrolle und die ist ja schon, also ich muss sagen, man kann sich viel über sie lustig machen irgendwie, weil sie ja diesen AMC-Spot hat, der ja inzwischen so ein Kultklassiker ist, so besonders in der queeren Szene auch, der halt nur in den USA zu sehen ist, aber dort immer, wenn man in so ein AMC-Kino geht, dann läuft dieser Werbespot, wo sie von der Magie des Kinos spricht und so weiter und ihr Botox-gefülltes Gesicht lächelt so halb starr in die Kamera und so weiter, aber das ist halt so ein großer Klassiker geworden. Aber ich muss sagen, es gibt eigentlich kaum eine Schauspielerin wie Nicole Kidman, die in Hollywood so viele Risiken auf künstlerische Weise eingegangen ist. Also wir haben Filme wie Eyes Wide Shut, ne? Wir haben Dogville, wir haben Birth von Jonathan Glazer und auch relativ vor 10 Jahren oder 5, 6, 7 Jahren The Killing of the Sacred Deer von Yorgos Lanthimos. Also
ja, und sie hatte schon damals für Jane Campion in Portrait of a Lady gespielt.
Und
schon der, fand ich, war damals eigentlich ein Bruch mit dem Image, das sie haben sollte. Also ich finde, auch wenn man sich gerne über sie lustig macht, ich mag sie als Schauspielerin und sie kann auch was.
Ja.
Und sie kann sich auch selbst auf die Schippe nehmen, was man hier ja sehr schön an einer Szene sieht, wo sie sich in ihrer Filmrolle Botox spritzen lässt.
Genau. Und warum tut sie das? Nun, sie ist eine große CEO von einem Automatisierungskonzern in New York City und sie ist ja wirklich auch die Frau im Haus bei sich zu Hause, weil ihr Mann ist Theaterregisseur, gespielt von Antonio Banderas. Und man kann davon ausgehen, damit kommt nicht so viel Geld ins Haus, dass man sich so ein Luxus-Apartment, so ein Haus leisten kann. Das ist kein Apartment, glaube ich, das ist ein Haus, das sie da haben. Haben auch noch so ein Sommerhaus und so weiter. Also für alles gesorgt eigentlich. Und ja, was passiert? Harris Dickinson tritt in ihr Leben, ein neuer Praktikant in ihrem Unternehmen. Und ja, dadurch gerät alles aus den Fugen. Wieder, ich bin gespannt.
Ja, immer wenn die Leute sagen, so jetzt bin ich gespannt auf deine Reaktion, dann klingt das immer so, als ob man jetzt irgendwie so eine drastische Reaktion haben sollte. Also entweder sehr positiv oder sehr negativ. Und tatsächlich waren meine Gefühle halt mehr so mau. Also der Film hatte sehr viele positive Aspekte, die mir durchaus gefielen. Allen voran natürlich Nicole Kidmans Schauspiel. Auch die Nebenrollen sind alle durchweg gut, aber sie stach da definitiv heraus. dann auch die ganze Ästhetik, die schon sehr dieses 80er-Jahre-Erotik-Kino auch auf eine leicht satirische Weise evoziert. Aber dann wird der Film eben doch manchmal komisch auf eine Weise, wo ich denke, dass es unfreiwillig ist. Also teilweise hatte ich wirklich mal nur die Stooges im Ohr, die so singen, Now I Wanna Be Your Dog. Und dann drehen sie sich da auch um einige sehr problematische Narrative, nämlich dieser Gedanke, dass Frauen, sobald sie eine gewisse Emanzipation erreicht haben, eigentlich sich nach irgendeiner Form von sexueller oder erotischer Erniedrigung sehen. Und das ist sehr problematisch. Und der Film bemüht sich, da so einen gewissen kritisch, also eine reflektierte Perspektive drauf zu haben, der zum Beispiel sagt, seine Sexualität genüsslich auszuleben, ist emanzipiert, und wenn die genüssliche Auslebung der Sexualität Unterwerfungsfantasien hat, ist es okay, das in einem Rollenspiel zu realisieren, und das kann auch Selbstbewusstsein sein, das so umzusetzen, weil das eben ein Spiel ist und das ist nicht die Realität. Und das heißt nicht, dass jemand im realen Leben nicht selbstbewusst und selbstbestimmt ist, dass er oder sie eine sexuelle Fantasie irgendwie mit Unterwerfung oder SM oder was auch immer auslebt. Aber dann vermischt eben der Film doch zu sehr die Ebene der Sexualität und der sexuellen Identität und des sexuellen Erlebens und des Alltags, indem er eben genau diese Grenzenvermischung wieder macht, dass er sagt, also diese Frau möchte eben doch auch beruflich umkommandiert werden und privat auf ganz vielen Ebenen und will das so haben, weil sie das geil findet, anstatt nur zu sagen ganz konkret, okay, das ist die sexuelle Ebene und das sollte da bleiben.
Aber, also das finde ich interessant, ich muss darüber nachdenken, aber würde man damit nicht schon wieder selbst so eine Grenze setzen, dass man sagt, okay, so darf eine Frauendarstellung jetzt nicht aussehen, weil man dadurch schon wieder irgendein Muster unterschreibt, was die vergangenen Dekaden uns im Kino vorgegeben haben oder in der, wo auch immer, Literatur.
Ja, das ist ein interessanter Punkt und es wäre eigentlich sogar ganz schön, wenn der Film diesen Punkt mehr ausgearbeitet hätte, nämlich dieser Punkt, also wenn jemand jetzt sagt, nein, das sollten wir nicht tun oder ich möchte jetzt gehen oder lass mich in Ruhe, wann ist es so gemeint, dass man in einer bestimmten Art sexuellen Rollenspiel oder erotischem Rollenspiel ist und sich eigentlich wünscht, dass diese Ansage, ich gehe jetzt zum Beispiel mit einem Nein, ich lasse dich nicht gehen oder mit einer Gegenwehr begegnet wird. Und wann ist es so ernst gemeint, dass es wirklich jetzt bedeutet, hier ist kein Konsent mehr da und das Wort Konsent fällt doch explizit im Film. Ich will das jetzt abbrechen. Aber das wird in diesem Film halt einfach zu vage gehalten und zu oft suggeriert der Film, dass Frauen sich einfach auf Dauer in einer gleichberechtigten Beziehung langweilen und dass Gleichberechtigung in der Familie, in der Ehe und so weiter oder sogar, wenn die Frau eben mehr Power finanziell, beruflich, autoritär und so weiter hat als der Mann, dass das letztlich die Frau unbefriedigt und leer lässt.
Ich glaube, ich fand es gerade interessant, dass diese Grenzen eben nicht so klar eingehalten werden können dann irgendwie auch. Und vielleicht will sie das auch gar nicht, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Also, weil das ist ja dann auch interessant oder vielleicht sogar aufregend, wenn sich diese beiden Sphären miteinander mischen und nicht mehr voneinander trennbar sind. Also aus dem Grund fand ich das eigentlich eher interessanter. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich hellauf begeistert gewesen von dem Film. Hat mich total überrascht. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich fand, der ist unfassbar gut inszeniert. Er ist sehr, sehr witzig. Also ich habe viel gelacht, durchgehend eigentlich. Und das ist schon so ein Spagat für mich, weil der schon so ein ernsthaftes und auch, was man im Englischen so als sincere, ne? Also aufrichtig. Ich fand ihn sehr, sehr aufrichtig. Es geht ja viel auch darum, dass sich so eine eigene Hässlichkeit auch einzubestehen. Also ich fand so ganz toll eigentlich, dass es wird zum Beispiel mit Geräuschen gut gespielt. Also erstmal taucht es so im Sound auf, ne, im Score, dass es so bestimmte Beats gibt, die eben mit so einem abgehackten Stöhnen irgendwie gefeatured werden. Aber diese Idee von Sound, dass zum Beispiel zu Beginn des Films, der setzt damit ein, dass sie eben so einen klassischen Orgasmus spielt. Ne? Ihrem Mann gegenüber, wir erfahren dann später, oh, sie hat in 19 Jahren Ehe, es brodelt so aus ihr raus in einem Moment, wo sie sich der Tatsache konfrontiert sieht, dass sie gerade zum ersten Mal wirklich wie so eine Art ein sexuelles Erwachen erlebt hat. Und jetzt kann sie das nicht mehr unterdrücken, was sie die ganze Zeit unterdrückt hat. Und es sprudelt aus ihr heraus. 19 Jahre lang hat sie keinen Orgasmus erlebt. Ist übrigens auch darauf basiert so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Filmes, dass die Regisseurin so sowas aus ihrem Freundeskreis gehört hat und dann ganz irritiert davon versucht hat, sie sich daran abzuarbeiten an dem Film. Und jedenfalls dieses Stöhnen, was im Prinzip zu Beginn des Films so gespielt wird und reproduziert wird, wie man es eben aus Filmen kennt und so weiter, das wird dann später in einer Szene, wo sie wirklich Lust erlebt, das wird auf einmal so hässlich, ja? Also dieses Geräusch, und da kommen auf einmal Geräusche aus dem Körper raus, die man eigentlich unterdrücken möchte. Aber das war für mich einfach eine sehr, sehr gute Art zu zeigen, dass wirkliche Lust dann wirklich auch vielleicht ein Ausbruch dessen ist, was vorgefertigte ästhetische Vorstellungen angeht.
Das waren tatsächlich interessante Elemente, da wir ja oft ein sehr pornogeprägtes Bild von Sexualität haben. Also ein, wie du schon sagst, sehr ästhetisiertes Bild, wo Leute eben auf eine ganz bestimmte Art Sexualität vorleben und viele sich animiert fühlen, bewusst oder ohne Grund diesem Bild zu entsprechen. Und es sind tatsächlich so sehr, wie soll ich sagen, deprimierende Berichte von Frauen gibt, die man manchmal lesen und sagen, ja, so beim Sex, ich muss immer nur daran denken, hoffentlich sieht mein Busen gut aus, hoffentlich schwabbeln meine Oberschenkel nicht oder irgend so ein Kram. Und dass all diese Sachen so stark sind, dass man sich überhaupt nicht mehr in den Moment fallen lassen kann. Oder irgendwie sagt, ist jetzt egal, ob ich jetzt irgendwie komisch rumstöhne oder wie gut das klingt. Und dass selbst also diese Vorstellung aber umgekehrt auch bei Männern oft da ist. Zum Beispiel, so sieht weibliche Lust aus. Der Gedanke beim Mann davon, wie weibliche Lust aussehe, ist vom Porno geprägt. Und dass Männer dann denken, okay, sie schreit oder sowas, wenn sie jetzt kommt. Und dann, oh, sie ist ja ganz leise oder hustet irgendwie rum, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was muss ich machen, damit es so aussieht. Und dann aber auch oft Frauen sich wiederum dann gedrängt fühlen, genau diese Fantasie zu spielen, damit er das Gefühl hat, dass er nichts falsch gemacht hat. Also das ist so ein gegenseitiges Hochschaukeln im Betrug sozusagen oder was vormachen gibt, was am Ende beide frustriert zurücklässt.
Ja, und gleichzeitig sehen wir sie in der ersten Szene, nachdem sie eben diesen Orgasmus vortäuscht, sehen wir sie in ein anderes Zimmer gehen und sich einen Porno aussehen. Wir sehen sie, wie sie sich einen Porno ansieht, der eben auch schon wieder ein bestimmtes Genre erfüllt eigentlich, wo es eben einen starken Mann gibt und eine...
So Male Domination.
Genau, genau. Aber die Art und Weise, wie da die Masturbation eingefangen wird, fand ich ganz großartig, weil normalerweise ist es ja auch oft so Male Gazing, ne? Dann wird es so schön inszeniert, dass man sich daran so wieder aufgeilen kann oder so. Hier ist es ganz anders, sie liegt da so auf im Bauch, ja, und
man sieht eigentlich gar nicht viel.
Man sieht gar nichts und es geht eigentlich nur um den Druck, ne? Der eben auf ihrem Unterleib dann liegt in der Szene, und das fand ich ganz toll und vor allem sehr an der Realität angelehnt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch, Lieder?
Wir haben schon noch, also 15 Minuten,
okay,
weil wir
jetzt super
direkt noch die rübernehmen müssen. Also
okay, ja, ich habe noch so ein, zwei Aspekte, die ich hier nennen wollte, und dann kommen wir noch zu unserem dritten Film, aber ich glaube, den können wir relativ schnell abhaken. Ich fand hier schon noch ganz schön, also weil du vorhin besonders diese Trennung, die hier eben nicht so eingehalten wird, das Sexualleben und das Privatleben oder... Quatsch, das ist ja eines, das Berufsleben, genau. Da gibt es ja diese Metapher auch so ein bisschen, ne? Es gibt diese, weil sie arbeitet in der Automatisierung, und sie hat dieses Unternehmen, und da werden eben immer diese Raster geschaffen und alle Produkte werden in ein bestimmtes Raster eingefügt und so weiter. Und der Film so suggeriert eben, okay, in ihrem privaten Leben funktioniert das eben nicht mehr, das ist nicht mehr so ein auseinanderzuhalten. Und das war ganz subtil eigentlich, aber ich mochte auch diese Parallelisierung zu ihrer Tochter ganz gern. Also man sieht sie gar nicht oft, sie sprechen gar nicht viel. Das ist auch ohne einen Film, wo gar nicht jetzt so viel gesprochen wird. Es geht eigentlich eher darum, welche Dynamiken gibt es. Ich finde den Film einfach sehr emotional intelligent. Also gerade auch die Männlichkeit ist gar nicht so eindimensional, wie man es jetzt denken könnte. Da ist zum Beispiel diese Praktikantenfigur von Harris Dickinson, der jetzt einfach totale Macht ausübt oder so. So ist es auch überhaupt nicht, weil man sieht immer wieder in ihm Schwäche aufwachen und dann ist er einfach total überfordert. Und es gibt so eine, fand ich ganz berührende Szene, als er sie einfach fragt, ob sie ihn mal in den Arm nehmen könne. Also es gibt immer wieder so eine Ausreißer, wo diese Grenze auch mit ihm als Dom oder so, das ist gar nicht irgendwie so klar geregelt.
Ja, aber es gibt halt auch viele Aspekte, die der Film für mich so ein bisschen vernachlässigt. Zum Beispiel dieser Aspekt, dass diese Figur, diese Harris Dickinson-Figur, ihr Lover sozusagen, dann auch eine offizielle Freundin hat, mit der er offenbar so eine Blümchensex-Beziehung hat. Und das wäre eigentlich auch ein interessanter Thema gewesen, dass viele Menschen oder auch gerade Männer, die Fetische haben, diese sehr von ihrem offiziellen Leben abgrenzen und das dann manchmal sogar wirklich geheim halten, dass sie mal vielleicht einen bestimmten Fetisch ausleben oder auf einem bestimmten Typ Frau stehen, der nicht dem Typen Frau, auf den man stehen sollte, entspricht, zum Beispiel eine ältere Frau oder eine massiv übergewichtige Frau oder irgendetwas in der Art. Und dann wäre es eine interessante Frage zum Beispiel gewesen, warum braucht er das? Warum braucht er einmal diese reine Sexbeziehung und dann auf einmal noch eine andere offizielle Beziehung, die dem total Normativen entspricht?
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Ich sehe total, was du anbringst. Ich würde aber auch denken, also ich fand den Film ja aufgrund, was ich angesprochen habe, diese emotionale Intelligenz, die ich darin gesehen habe. Es gibt ja so ein paar Szenen, wo gesagt wird, okay, mit dieser Person bin ich diese Person und mit dieser Person bin ich diese Person. Also im Prinzip wird da auch suggeriert, dass man eben nicht dieses eine ist, dass diese Einheit, die ist immer gebrochen und die bricht sich eigentlich in verschiedene Aspekte des Menschen weg. Und also ich glaube, aus der Hinsicht fand ich das schon interessant. Ich fand gar nicht, dass der Film so einen großen Fokus darauf gelegt hat, dass es jetzt gut für ihn aussieht oder so, dass er damit besser sozial dasteht oder so. Aber da müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber weil du seine Freundin ansprichst, die, ich habe jetzt den Namen vergessen, ist aber auch relativ bekannt. Sophie oder so, ich weiß gerade nicht den Namen. Naja. Aber auf jeden Fall, sie ist insofern ganz spannend, weil dann durch sie wird im Grunde wieder so ein Feminismus-Dialog, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Welle wäre oder so, wie man das einordnen kann, aber sie kommt dann an einer Szene, also das ist eine Mitarbeiterin von unserer Protagonistin, sie kommt dann an einer Stelle zu Nicole Kidman und sagt ihr, du kannst diese Affäre nicht mehr haben und es geht dir gar nicht darum, dass das ihr Boyfriend ist oder so, sondern sie möchte an jemanden glauben können. Sie möchte so ein weibliches Role Model haben, das, wovon es in ihrem Leben einfach nicht so viele gegeben hat. Und ich weiß gar nicht genau, was ich daraus machen kann, aber ich fand diesen Aspekt einfach unfassbar spannend, dass sie jetzt von einer Mitarbeiterin, von einer Frau wieder in so eine Rolle gedrängt wird, der sie irgendwie entsprechen muss.
Ich finde das auch sehr interessant, da das ja durchaus der Realität entspricht, dass manchmal die feminismusfeindlichsten Sachen von Frauen kommen. So dieses Alice-Schwarzer-Syndrom nenne ich es immer, wenn Leute feministisch zu sein vorgeben, aber dann irgendwann das Ganze nur noch in die gegensätzliche Richtung reißen oder dann auch, wie es dann im Film sehr schön gesagt wird, Ambitionen mit Moral verwechseln. Das bringt es ja wirklich wunderbar auf den Punkt. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass sowas dem Film öfter gelingt, das so messerscharf zu analysieren, dass Moralismus so tut, als ob er eben Rechtschaffenheit wäre oder eben einfach Gerechtigkeit oder berufliche Ambition. Und das ist es eben nicht.
Ja, und das ist ja auch manchmal so ein Problem, ne, dass dieser Moralismus dann von Leuten genauso aufgegriffen wird und dann als absolut gesetzt wird, ne? Und wenn man davon abweicht, dann, also...
Der Unterschied zwischen Ethik und Moral.
Genau,
das ist
genau.
Genau, dass Moral halt einfach nur ein bestimmtes festgesetztes System ist und Ethik etwas davon losgelöst ist.
Davon abstrahiert. Von mir wirklich große Empfehlung. Das wird für mich, glaube ich, eines der großen Highlights hier sein, was ich wirklich nicht erwartet habe. Von dir, Lida, würdest du ihn weiterempfehlen?
Ich würde ihn weiterempfehlen, weil er definitiv interessant ist, auch viele Themen anstößt. Und ich denke, es ist wichtiger, dass ein Film interessant ist, als dass er durchweg astrein 100% mir gefällt. Und für mich war das so ein bisschen so wie das Substance, wo ich sage, der macht ästhetisch viel Spannendes, er ist gut gespielt, er ist gut inszeniert, geht aber in der Aussage nicht wirklich ganz in diese Richtung, die ich mir gewünscht hätte. Aber trotzdem ist der Film für sich mutig. Ich bin auch neugierig, was die Regisseurin als nächstes macht. Und ich sehe lieber so Filme, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, die irgendwie edgig sind und sich was trauen, als so ein konventionelles, gefälliges Produkt, wo man am Ende sagen kann, ja, das war schön. und das war's dann.
Okay, und würdest du zumindest, also ich glaube, das würde meinem Seelenfrieden gut tun, würdest du zumindest so weit gehen zu sagen, dass hier schon ein intelligenterer Film ist als The Substance?
Ja, das auf jeden Fall. Okay. Das auf jeden Fall. Also der Film macht definitiv wesentlich mehr richtig als The Substance und traut sich auch modernere, zeitgemäßere und schwierigere Themen anzuschreiben als The Substance.
Ja, also ganz froh, dass der auch so wirklich in unserer Gegenwart spielt, ja, weil es gibt hier so viele Historienschinken und bei dem Film habe ich das Gefühl, okay, der ist jetzt wirklich an unserer Gegenwart ganz nah dran. Aber ja, Lida, vielleicht noch ganz kurz, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viele Worte verlieren. Ja, Trois Amis von Emmanuel Mouret, den werden einige vielleicht kennen von Filmen wie Diary of a Leading Affair, der lief 2022, da hat man vielleicht auch das Poster schon gesehen. So. Und Lady J, das war so ein historischer Stoff. Und ja, wie der Name sagt, Trois Amis, es geht um drei Freundinnen. Ist so ein Drei-Freundinnen-Film, der nicht den Bechdel-Test bestehen würde. Also es sind drei Frauen, die aber permanent nur darüber am Schnattern sind, was ihre Beziehungen so machen und wie unglücklich sie gerade sind und wie glücklich sie jetzt für ein paar Sekunden sind. Und dann sind sie wieder verliebt, dann sind sie wieder auseinander. Und das grenzte ja schon an Großparodie. Also, und die ganze Zeit, es gab irgendwelche, also spielt in Lyon, also es fängt schon noch relativ charmant an. Es gibt so einen Erzähler, der Erzähler sagt von sich selbst, okay, ich bin hier ein Nebencharakter und ich bin auch gar nicht so lange dabei. Und hier, das sind eigentlich die Hauptfiguren in unserer Geschichte. Aber ja, also das ist schon alles, was ich an dem Film noch halbwegs charmant fand. Zumindest mal in Lyon angesiedelt, also die meisten solcher Filme spielen ja dann schon in Paris.
Ja, wo bleibt der Eiffelturm?
Genau, es hat einfach noch gefehlt. Und ja, einfach großer, großer Quatsch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hört denn der Film immer noch nicht auf? Es ging einfach immer weiter und es gab irgendwie immer noch eine Krise, die zu lösen war und dann war der eine mit dem anderen oder die eine mit dem anderen nicht mehr. Und ey, ich kann da wirklich, ich weiß nicht.
Das ist auch dieses bourgeoise Mittelschichtsmilieu, wo einfach nur Langeweile grassiert und so Nicht-Probleme aufgeblasen werden und ja, ins Endlose gezogen. Ich musste bei keinem Film bisher so oft gähnen wie bei dem und wirklich mit der Müdigkeit kämpfen. Und ich glaube jetzt im Nachhinein, ich hätte einfach eine Stunde wegpennen können, hätte nichts verpasst. Ja, ist auch so ein Film, wo man am Ende rausgeht und denkt, was ist jetzt eigentlich die letzten zwei Stunden passiert? Und da geht ja fast zwei Stunden. Also es ist, er ist furchtbar lang, er ist furchtbar larmoyant, es wird die ganze Zeit geredet und am Ende sind es halt alles Lappalien, also Banalitäten, die keinen interessieren.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, also das ist ein Film, wo wirklich auch über nichts geredet wird. Immer wenn man merkt, okay, die führen gerade intellektuellere Gespräche, dann sehen wir einfach nur eine Montage. Also es finden überhaupt keine Dialoge statt, die sich nicht um diese Pärchenkonstruktion handeln. Und auch, das sind immer so eine Stock-Footage-Images. Also dann wird da zusammen gekocht und dann wird in die Kamera gelächelt und so weiter. Und ich konnte es gar nicht glauben, was der uns da alles vor die Linse hält. Also ja, ganz, ganz furchtbar.
Also eigentlich möchte ich dazu einfach nur sagen, so ein queerer Kollege von mir sagt das immer schön. Das empfinde ich als Mensch halt auch immer ganz oft so. Heterosexualität kann so wehtun. Und das ist so ein Paradebeispiel dieser Film, ja.
Ja, und für mich noch die Lehre, die ich daraus ziehe, dieser eine Schauspieler, Vincent McKen, also das ist eben auch der Erzähler des Films, den kennt man auch aus dem jüngsten Olivier Assayas-Film auf der Berlinale. Der hatte seinen Bruder gespielt, glaube ich. Also war ja so ein autofiktionaler Film. Und er spielt jetzt irgendwie immer die gleichen Rollen. Er ist immer in sehr ähnlichen Filmen. Und ich glaube, ich werde die zukünftigen seiner Projekte einfach streichen, weil man schon so ein bisschen absehen kann, worauf es da hinausgeht. Also ja, ich kann gar nicht mehr von dem Film abraten, glaube ich.
Ja, ich denke, da sind wir einer Meinung. Damit können wir eigentlich schließen.
Sehr schön. Wir hatten ja beim letzten Mal angekündigt The Brutalist, aber nee, der ist heute noch gar nicht dran. Vielleicht ist der morgen dran, das kann
ja
sein.
Ja, ich glaube morgen Abend.
Ja, und wir sind auch morgen wieder da. Wir versuchen das wirklich hier täglich auf die Reihe zu bekommen. Und bis dahin, mach's gut. Vielen Dank, Lida, und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.